Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit der Corona-Krise befindet sich Deutschland im Homeoffice. Das heißt, dieser Tage je nach Altersklasse vor allem Videokonferenzen, Online-Spiele oder auf Filmchen gucken. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist, werte Hörerschaft, aber bei uns zu Hause, da brechen bürgerkriegsähnliche Zustände aus, wenn das Netz dann mal wieder zusammenbricht. Und wir hier beim Deutschlandfunk Kultur haben, wenn Sie in den vergangenen Tagen und Wochen aufmerksam zugehört haben, ja doch auch schon so einige Überraschungen erleben dürfen. Ich begrüße jetzt am Telefon Linus Neumann vom Chaos Computer Club, der uns hoffentlich endlich mal schildert, warum ist das eigentlich so? Also meine Tochter behauptet, das liegt am vielen Traffic. Also wenn viele glotzen, dann bricht es eben irgendwann zusammen. Stimmt das so?
Ja, die Frage ist natürlich, wo bricht das zusammen? Wenn wir uns die Informationen vom D-Kix anschauen, also dem größten Internet-Exchange weit und breit, vor allem für uns, dann sehen wir, dass dort niemand in der Nähe einer Überlastung ist. Ja, die bauen aber auch ihre Infrastrukturweise voraus und sorgen dafür, dass immer, wenn sie 2/3 ihrer Kapazität erreichen, sie sofort nachrüsten, sodass sie quasi immer noch mal 1/3 mehr können, als sie maximal gesehen haben bisher.
Und macht das eigentlich Sinn, dass Sie mir als Vollleim überhaupt mal versuchen zu erklären, was D6, was das überhaupt ist?
Ich habe es extra versucht, nicht zu machen, aber ich kann es gerne machen.
Also es ist ein Internetknoten, ne? Es ist so ein Knotenpunkt, glaube ich.
Das Internet ist ja ein Netz der Netze, deswegen heißt es ja auch Internet. Und an einer oder an zentraleren Stellen kommen diese vielen Netze natürlich zusammen. Das heißt, da wird irgendwo die Verbindung hergestellt zu anderen Netzanbietern, zu anderen Server-Rechenzentren und da kommen quasi sehr, sehr viele Internetleitungen zusammen. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass Sie von zu Hause eine Leitung bis nach Frankfurt zum D-Kix haben, sondern Sie haben irgendwie einen Internetprovider und der hat im Zweifelsfall einen, wahrscheinlich sehr viele, aber insbesondere ein Glasfaserkabel, was dorthin geht, wo dann auch Ihr Traffic drauf ist. Diese Infrastruktur ist nicht nennenswert überlastet, sondern was tatsächlich überlastet wird, sind quasi die Knotenpunkte, die sehr nah bei uns zu Hause sind. Also die Slams, die draußen auf der Straße stehen, das sind so kleine graue Kästen. Oder besonders dramatisch ist das bei den Kabelnetzanbietern. Also wenn Sie das Internet über sogenanntes Kabel bekommen, dann haben Sie im Zweifelsfall sehr großartige Versprechen einmal gelesen über wahnsinnige Geschwindigkeiten, die da erreicht werden könnten. Die können aber nur unter Traumbedingungen und wenn niemand anderes das nutzt, erreicht werden. Sodass jetzt quasi unser Nadelöhr in der Internetverbindung sehr nah bei uns ist, denn da werden uns in Deutschland, wir sind da leider ja ein Entwicklungsland im digitalen Bereich, relativ alte und nicht leistungsfähige Technologien eingesetzt, die eben schon bei kleineren, höheren Beanspruchungen dann eben zu Problemen kommen. Und da können wir jetzt drunter leiden, dass diese Endverbindungen quasi grundsätzlich überbucht werden. Ja, also es hat jetzt auch wirklich sich zu jeder Bürgerin inzwischen durchgesprochen, dass wenn da irgendwo 100 Mbit auf so einem Anschluss steht, dass das irgendwo sich nicht mit der Erfahrung deckt, die man dann so in seinem Interneterleben hat. Und da wir in Deutschland uns immer damit begnügt haben, zu sagen, wir bauen eine Infrastruktur, die ja wahrscheinlich reicht, haben wir dann eben natürlich uns auch nur daran orientiert, was gerade mal so eben reicht, statt jetzt mal hier mit Kapazität und Reserven eine digitale Infrastruktur für die Zukunft zu bauen. Und das ist die Diskussion, die eben stattfindet unter den Stichworten Fiber to the Home oder Glasfaser bis ins Gebäude oder bis in die Wohnung. Das wären natürlich Technologien, die sind in der Lage, solche Übertragungsraten, die wir im Backbone, also in den großen Hauptschlagadern des Internets bereits haben, dann auch den Menschen zu Hause zu bieten.
Linus Reichling, gerade hat es ja schon doch auch mal wieder hier bei uns in der Leitung so gefährlich geknuspert für eine Sekunde lang. Das wäre ja doch sehr, sehr schön vom Demonstrationswert gewesen. Ich bin aber noch viel froher, dass Sie uns erhalten geblieben sind. Vielleicht noch eine letzte Frage, die werden Sie dieser Tage ja natürlich auch in schönster Regelmäßigkeit gefragt. Was halten Sie von der geplanten, von den geplanten Corona-Apps?
Da muss man erstmal unterscheiden. Inzwischen gibt es ja, um die Verwirrung vollständig zu machen, zwei grundsätzliche Konzepte, die das Robert-Koch-Institut da anleiert. Das ist einmal eine Tracing-App, wo also Kontakte drin gesammelt werden, um diese zu alarmieren, wenn man infiziert wurde oder wenn man diagnostiziert wurde, damit die sich dann zur Ruhe begeben und andere Menschen schützen können. Das ist also das, was man unter Contact Tracing versteht. Und es gibt jetzt noch eine neue App vom Robert-Koch-Institut, die sich hauptsächlich darum bemüht, irgendwelche Fitness-Tracker und Vitaldaten auf bisher noch nicht ganz nachvollziehbaren Wegen zu sammeln und daraus unter Umständen wahrscheinlich einmal eine Forschungsarbeit machen zu können. Ja, also da ist zunächst einmal zu unterscheiden, das eine Contact Tracing hat zumindest das Potenzial, meine Mitmenschen und zukünftigen Kontakte zu schonen, indem ich schneller weiß, dass ich mit einer infizierten Person zusammen war. Das andere ist im Prinzip heißt ja, glaube ich, auch Datenspende, also irgendwie eine Forschungsspende an Forscherinnen des Robert-Koch-Institutes. Mhm. Was diese Contact-Tracing-Sachen angeht, ist das Versprechen oder ist die Hoffnung mit einer solchen Applikation, wenn sie weit genug verbreitet ist, die Möglichkeit zu haben, im Falle einer Infektion schnell sämtliche Kontakte zu alarmieren. Das ist im Moment ein Prozess, der findet durch das Gesundheitsamt statt. Da muss man dann irgendwie gestütztes Gedächtnistraining, wo waren Sie denn am Montag, müssen wir vielleicht noch jemandem Bescheid sagen, wen haben Sie in letzter Zeit gesehen. Das soll digital und ganz schnell stattfinden und dadurch eben wertvolle Zeit gespart werden. Und das Ziel dabei wäre natürlich, dass, sofern ich jetzt diagnostiziert würde, die Menschen, die mit mir in der Zeit davor, in der ich ja schon infektiös war, in Kontakt waren, alarmiert würden, damit die wiederum aufhören, Leute zu treffen und sich zurückziehen. Und die Leute, die sie dann nicht treffen, denen hilft diese App. Ja? Also ein Longshot, aber ein, so sagen es zumindest Epidemiologinnen und Epidemiologen, ein vielversprechender Versuch, wenn eine solche Applikation sehr große Verbreitung findet. Das Problem ist natürlich, dass darin ja eine ganze Menge sensibler Daten erfasst werden. Erste Ansätze, das haben wir zum Glück jetzt inzwischen mal besiegt, ging da noch um Location-Daten. Also er sollte im Prinzip das Handy als Peilsender alle unsere Bewegungen aufzeichnen und danach alle Menschen waren, die die gleichen Bewegungen hatten. Also es wäre am Ende irgendwas mit Bewegungsprofilen von ganz Deutschland gewesen. Das hätte man gar nicht erst vorschlagen müssen, weil das keine besonders kluge Idee war. Und jetzt sind die Entwicklerinnen inzwischen in dem Bereich über Bluetooth Low Energy die Distanz zwischen Geräten zu approximieren. Und das geht deshalb verhältnismäßig gut. Es gibt immer einen Messfehler, es gibt immer Probleme, aber verhältnismäßig gut, weil diese Signale eben nicht so weit reichen.
Ja.
Wenn ein Signal nicht weit reicht, dann habe ich einen relativ klaren Abfall der Signalstärke und kann deswegen anhand der Signalstärke schätzen, wie nah ich dem Signal tatsächlich bin. Das ist nicht so einfach, aber das ist etwas, wo die Entwicklerinnen und Entwickler inzwischen relativ zuversichtlich sind, dass sie damit guten Unterschied erkennen können zwischen, sagen wir mal, unter 2 Meter Entfernung und über 2 Meter Entfernung.
Und eine Variante, mit der Datenschützer und Datenschützerinnen sehr viel besser leben könnten. Linus Neumann, ganz herzlichen Dank. Linus Neumann vom Chaos Computer Club für diese Erklärung. Wir haben jetzt doch weitaus mehr verstanden. Tausend Dank. Ahoi.
Ich danke Ihnen.